meine Damen und Herren, Sie werden die Gelegenheit haben, das, was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, auf zwei oder drei Seiten vorsichtig zu bekommen. Ich will deshalb auch gar nicht so viele Worte machen. Ich hoffe, dass ich in dem Rahmen bleibe, in dem ich zu bleiben habe. Ein Thema, das wir hier diskutieren sollten, vielleicht auch von uns an den Diskussionen in den Doha, ist die Frage, wie die Ordnungen, die jetzt in der arabischen Welt entstehen, aber auch, Sie können das durchaus vergleichen mit dem, was wir gestern zur Russischen Föderation oder auch zu den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehört haben, wie dort eine entsprechende Gouvernance der Konflikte aussehen könnte. Also welche positiven, welche erfolgreichen Strategien gibt es eigentlich mit den Konflikten, die in den Gesellschaften existieren, umzugehen? Und um dies begreiflich zu machen, sollte man sich zunächst erstmal mit zwei Aspekten nochmal beschäftigen. Das ist im Grunde die Aufgabenstellung, die ich bekommen habe, die unter diesen beiden Begriffen, merkwürdigen Begriffen, Konfessionalismus oder Konfession und Säkularismus oder Säkular oder etwas Ähnliches gefasst wird. Also es sind hierbei zwei Ordnungsbegriffe, die in Konfliktsituationen offensichtlich eine ganz große Rolle spielen. Wenn Sie heute in die Schweiz schauten, dann würden Sie sagen, ja, wir sprechen zwar von Konfessionen und wir sprechen von Säkularismus, aber das sind keine Begriffe, mit denen wir Konflikte versuchen zu deuten oder zu erklären. Beide Begriffe werden erst dann aktuell, wenn offensichtlich die sozialen Verhältnisse nicht mehr so sind, wie die Eliten sich das vorstellen. Wenn also die Menschen anders handeln, als sich die Politik sich das vorstellt. Wenn Menschen anderes tun, wenn sie sich plötzlich bewaffnen, wenn sie merkwürdige Dinge in Fußballstadien betreiben, wenn sie als Gangs auf die Straße gehen, wenn sie Handlungen betreiben, die einfach aus der politischen Sphäre nicht erwartbar sind. Wenn das passiert, dann treten Begriffe in Kraft, mit denen man versucht, diese sogenannte Anomie, das heißt das Auseinanderbrechen der Ordnung, sich selbst begreiflich zu machen. Und diese beiden Begriffe sind tatsächlich steuernde Begriffe. Mit Konfessionalismus versucht man zu erklären, dass sich Menschen allein über eine bestimmte Form des religiösen Bekenntnisses identifizieren und sowohl soziale, räumliche Grenzen wie Ressourcen, wie soziale Ordnungen, wie auch Herrschaft und Hegemonie über Religion zum Ausdruck bringen, also für sich entsprechend Geltung beanspruchen. Das bedeutet natürlich, dass, da es sich niemals um eine große religiöse Tradition handelt, automatisch Differenzen innerhalb der Gesellschaft entstehen, Differenzen zwischen verschiedenen sogenannten Bekenntnisformen, die existieren. Die Konfessionen sind also große Bekenntnisordnungen, mit denen sich Menschen identifizieren können, die innerhalb der arabischen Welt oder der islamischen Welt durchaus eine Tradition im 19. und 20. Jahrhundert hatten, aber die nie diese große spektakuläre Funktion hatten, die sie heute haben, wenn sie etwa zwischen der Differenz Sunna und Schia sich anschauen, also sich anschauen, welche Differenz heute damit mobilisiert wird in Ländern wie Syrien, Irak oder Pakistan oder teilweise auch Afghanistan. Also mit Konfessionen haben wir es offensichtlich mit etwas Neuem zu tun. Das ist nicht so etwas, was immer schon in der islamischen Welt existierte, sondern es ist eine Interpretation des religiösen Feldes, die offensichtlich Sinn macht heute. Und Sinn machen tut sie dann heute, wenn die gesellschaftlichen Ordnungen, das heißt die Bevölkerung eines Nationalstaates, nicht mehr im Konsens lebt, diesem Nationalstaat anzugehören. Das heißt, wenn so etwas wie Separatismus entsteht, soziale Desintegration entsteht, der Versuch der Menschen, sich von der Raison des Nationalstaates zu distanzieren und zu sagen, ja, wozu brauchen wir überhaupt diesen Staat? Was hat uns eigentlich der Staat überhaupt persönlich gebracht? Und diese Frage stellt sich primär natürlich in den arabischen Ländern, und zwar vornehmlich in den alten arabischen Republiken. Das heißt, in den großen utopischen Republiken, die im Rahmen des Ost-West-Konfliktes nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Hier hat der Staat offensichtlich im Bewusstsein vieler Menschen keine Funktion mehr. Der Staat ist in der arabischen Welt, zumindest dort, wo Erdöl produziert wird, in erster Linie ein sogenannter Rentenstaat. Das heißt, der Staat finanziert sich aus den Renten, die er über die Bodenschätze bekommt, und stellt dann das Geld, das er über die Bodenschätze verwaltet, der Bevölkerung teilweise zumindest zur Verfügung. In Ländern wie Libyen werden etwa 30% der Staatsausgaben für Personal ausgegeben. Das heißt, die Staatsangestellten werden direkt vom Staat finanziert Und sie brauchen im Grunde keine wirkliche Steuerlast zu zahlen, weil der Staat ja gar nicht auf die Steuereinnahmen angewiesen ist, weil er im Grunde nur auf die Renten angewiesen ist, die das Erdöl oder das Erdgas zur Verfügung stellt. Die Folge ist aber, dass der Staat eigentlich seine Bevölkerung nicht braucht. Das ist eine völlig sinnlose Einrichtung für diese Staaten, für die Eliten. Denn wozu braucht es die überhaupt noch? Gehen Sie nach Katar oder gehen Sie in die Vereinigten Arabischen Emirate. Man braucht die Eliten brauchen die allenfalls noch dafür, um neue Paläste zu bauen. Aber die ganzen technologischen Einrichtungen, all diese ganzen Felder, die wichtig für die Extraktion der Bodenschätze sind, dazu brauchen sie nicht die lokale Bevölkerung. Das heißt, die Bevölkerung hat nie das Gefühl, dass sie eigentlich wichtig ist. Dass der Staat irgendwie von der Bevölkerung abhängig sei. Und das bedeutet wiederum, dass auch der Staat das wiederum reproduziert, indem er sagt, ja, er braucht gar keine Steuern zu zahlen. Und Steuern können wir gar nicht einklagen. Das heißt, die Partizipation, die ökonomische Partizipation einer Raison des Staates ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Natürlich in Ländern wie in Ägypten, wo die Rententätigkeit nicht so stark entwickelt ist, weil der Staat einfach nict über so viel Rente verfügt wie beispielsweise Irak oder Kuwait oder Saudi-Arabien. Dort gibt es so etwas wie eine gewisse Art von Partizipation. Da gibt es eine gewisse Art von Besteuerung, die vor allem als Bodensteuer sich erweist, sodass viele Leute, die über das Steuersystem am Staat beteiligt sind, sich durchaus mit dem Staat identifizieren. Und das ist gerade im ländlichen Raum heute in Ägypten der Fall, weil die Bodensteuer eine der wichtigsten Ressourcen des ägyptischen Staates ist heutzutage. Und die Folge ist, dass es da natürlich auch in Ägypten Menschen gibt, die von sich behaupten würden, ja, ohne sie würde der Staat nicht funktionieren. Aber es sind nur schätzungsweise 60%. 40% der Ägypterinnen und Ägypter würden ebenfalls sehr gerne auf den Staat verzichten, weil der Staat ihnen de facto nichts bringt. Was bringen heißt ja eigentlich, Solidaritätserwartungen erfüllt zu sehen. Solidarität ist die Grundkategorie der modernen Ordnung. Wenn die nicht existiert, wenn Solidarität nicht existiert, gibt es für die Menschen auch keinen Grund anzunehmen, warum es sinnvoll sei und dienlich sei, in einem Nationalstaat sich positiv zu organisieren. Die Folge ist natürlich, dass Menschen anfangen, wenn sie diese Raison nicht haben, die Solidarität eigenständig zu organisieren, jenseits des Staates zu organisieren, in eigenen sozialen Verbänden, in eigenen sozialen Räumen. Und hier spielen die Konfessionen natürlich eine ganz große Rolle, weil Konfessionen so etwas sind wie alte sozial-moralische Milieus, mit denen sich die Menschen identifizieren können, mit denen sie dann sagen können, fein, das ist der Raum unseres Solidaritätstausches, dort werden wir es schaffen, beispielsweise soziale Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit oder im Falle von Krankheit oder Ähnliches zu bekommen. Sie müssen immer bedenken, dass das ganze soziale Netz in den Ländern der arabischen Welt, aber auch in Teilen jetzt hier, ne, wo wir uns jetzt hier befinden, wenn überhaupt sehr, sehr locker gespannt ist, wenn es es überhaupt gibt. Also wenn überhaupt eine wirklich soziale Absicherung existiert. In Libyen beispielsweise hat der Staatshaushalt nicht einen einzigen Dollar vorgesehen für die soziale Absicherung. Den gibt es nicht. Also die ganze Kategorie ist nicht da, sodass die Menschen eigentlich auch nicht sagen, ja, wozu sollen wir denn jetzt überhaupt an diesem Staat teilnehmen, wenn der Staat noch nicht mal seine primäre Solidaritätsleistung anbietet, nämlich zumindest so etwas wie Sicherheit zu schaffen. Soziale Sicherheit, nicht militärische Sicherheit. Die ist völlig uninteressant. Soziale Sicherheit. Wenn der Staat das nicht schafft, hat er jegliche Legitimität verloren. Und die Eliten, die ihrerseits jetzt versuchen, den Staat noch irgendwie einen Sinn zu geben, werden diesen Sinn immer gegen die Bevölkerung setzen. Da sagen die Bevölkerung ist nun mal da, können wir nichts dran ändern, aber wir müssen irgendwie mit dieser Bevölkerung so umgehen, dass sie nicht glauben, dass wir keinen Sinn hätten. Also sie versuchen, dieser Bevölkerung zu erklären, warum sie eine Funktionselite sind. Und das Ergebnis ist natürlich nicht gerade sehr positiv. Aber die Folge ist, dass jetzt das religiöse Feld einen Sinn bekommt. Es ist also nicht so, dass die Menschen eben, weil sie religiös sind, oder auch halb religiös sind oder gar nicht religiös sind, sich plötzlich mit Islam, mit Christentum oder mit ähnlichen Traditionen so identifizieren, dass sie sagen, das ist unser Raum, in dem bewegen wir uns und jenseits dieses Raumes findet gar nichts mehr statt. Sondern es ist die Logik der sozialen Desintegration, die dazu führt, der Religion einen neuen Sinn zu geben. Einen spezifischen Sinn zu geben, der dazu führt, den Leuten zu erklären, auch zu begründen, warum es sinnvoll ist, sich vom Staat zu entfernen. Oder warum in bestimmten Bereichen der Solidaritätstausch zu erfolgen hat. Nämlich nur in dem Bereich, wo sich die Menschen derselben Konfession zugeordnet fühlten. Natürlich ist die Religion hier nur eine Möglichkeit der Selbstdeutung und der Ausdeutung dieser Grenzen, die gezogen werden. Eine andere Möglichkeit wäre, über Kategorien wie Nation, Sprache oder ähnliches oder selbst Raum sich zu organisieren. Also, was wir als Nationalismus erleben, ist im Grunde nur eine Variante von Konfessionalismus. Es ist immer derselbe Prozess, nämlich die Entkopplung der Menschen von der Logik eines Nationalstaates. Und die wird immer stärker. Und wenn Sie sich in die Situation in die Ostukraine schauen, die ich nun überhaupt nicht persönlich kenne, so nehme ich an, dass Menschen dort nichts viel anderes machen. Dass sie eigentlich den Sinn der Ukraine nicht mehr so einsehen. Aber auch nicht anstelle der Ukraine einen anderen Staat setzen wollen, sondern primär dafür Sorge tragen wollen, dass sie als Akteure vor Ort ihrer Situation Sicherheit geben, soziale Sicherheit geben, vielleicht sogar euphorisch ausgekleidet mit wunderbaren Fahnen und was patriotischen Liedern die dann, und Gesängen, die gemacht werden, aber um der Sache einen Sinn zu geben, warum sie überhaupt noch da sind. Und dieser Versuch ist sozusagen der Selbstermächtigung, die finden dann vor allen Dingen in Räumen statt, in sozialen Räumen statt, die entweder über Ressourcen verfügen, und das wäre jetzt Ostukraine natürlich die Schwerindustrie auf der einen Seite, oder in Räumen, die vom Staat sehr weit entfernt sind, wo also die Zentrale keine große Rolle mehr spielt. Am weitesten sind diese Prozesse, die sicherlich jetzt nicht nur auf die arabische Welt oder auf die, wie nennt man das jetzt, die Region hier, Kaukasus und so weiter, dann Norden, zu beziehen sind, denn man muss einen Namen dafür finden, ne? Ich habe den noch nicht, sondern es kann auch sozusagen prospektiv sich andeuten, dass das auch im Westen passieren kann. Also dass die Logik der Zuordnung zum Nationalstaat, zur Bevölkerung eines Nationalstaates schwindet. So kann man ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir sehen, was in der arabischen Welt passiert. Und am weitesten fortgeschritten ist es natürlich in Ländern wie Syrien, wo die soziale Desintegration so weit vorangeschritten ist, dass kaum noch jemand glaubt, dass es möglich sei, die Bevölkerung in Syrien wieder in einen Konsens zusammenzuführen, der in irgendeiner Art und Weise begründen könnte, warum es diesen Nationalstaat Syrien überhaupt geben soll. Denn tatsächlich, die Logik dieses, die Sinnhaftigkeit eines solchen Staates ist völlig fraglich. Natürlich ist es auch aus der konservativen Perspektive heraus immer ein Versuch zu sagen, ja, warum scheitern denn diese Staaten? Sie scheitern natürlich nicht wegen ihrer Bevölkerung, sondern sie scheitern deshalb, weil die Eliten nicht in der Lage sind, dem Staat einen Sinn zu geben. Das zeigt sich auch in Libyen sehr schön. Dort gibt es Menschen, die dem Staat überhaupt keine Zukunft mehr zuweisen, etwa in Al-Shabir oder in anderen Provinzen in Libyen, die letztendlich sagen, ja, der Staat, den brauchen wir nicht mehr. Und wenn dann westliche Kommentatoren an die Libyer herantreten und fragen, ja, was passiert denn, wenn der Staat auseinanderbricht? Dann ist der Horror im Westen da, dass ein Staat auseinanderbricht. Und in Al-Shabir sagt man ihnen, ja, genau das wollen wir. Das ist genau das Ziel, nämlich hier nicht mehr den Staat als eine Art von Superinstitution von Rentenverteilung zu interpretieren, sondern als eine Ordnung zu verlangen, in der tatsächlich der Solidaritätstausch vom Staat organisiert wird, mit Arbeitslosenversicherung und allem, was dazu gehört. Und wenn der Staat das nicht schafft, dann braucht man den nicht mehr. Aber wenn wir es vor Ort schaffen, also wenn in Al-Shabir beispielsweise der dortige Oligarch hingeht und sagt, er finanziert jetzt mit seinen Erdöleinnahmen private wirtschaftliche Unternehmen, die dann besteuert werden können, worauf er dann die Steuern einnimmt und mit diesen Steuereinnahmen den Solidaritätstausch in der Provinz Al-Shabir organisiert. Das heißt, den Leuten, die keine Arbeit haben, Arbeitslosengeld gibt. Also einen Austausch macht. Dann leistet er im Grunde das, was der Nationalstaat leisten sollte, was aber nicht tut, auf lokaler Ebene. Und dieser Separatismus, der hat durchaus teilweise produktive Züge, sodass ich mich immer wieder frage, ja, warum muss ich denn unbedingt ein Advokat von Libyen sein? Also warum kann ich nicht sagen, es kann eben 5, 6 Libyens geben? Ist ja gar kein Problem. Es hat auch 5, 6, 7 Jugoslawiens gegeben. Und die Raison eines großen Nationalstaates ist eigentlich nicht so zwingend. Es sei denn, ich nehme den Standpunkt der alten Eliten ein, die 95% der Ressourcen kontrollierten und sich damit ein gutes Leben gemacht haben. Dasselbe trifft natürlich auf Syrien auch zu. Auch dort stellt sich notwendig die Frage, ja, wenn die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, diesen Staat zu tragen und zu finanzieren, zumindest teilweise in Syrien zu finanzieren, warum soll es dann noch einen Staat geben? Ich weiß es nicht. Es gibt keine objektive, keine logische Begründung dafür, warum es Syrien geben soll. Es gibt auch keine Begründung dafür, warum es Irak geben soll. Wenn der Staat nämlich eine Friedensordnung ist, und das ist die eigentliche Aufgabe, die der Staat hätte, und die eigentliche Begründung, warum es überhaupt Staat gibt, ist nur die Friedensordnung, dann müsste der Staat sich als Friedensordnung erweisen können. Er müsste also einen Begründungszusammenhang aufbauen, mit dem er begründen kann, dass er als Staat in der Lage ist, der Bevölkerung einen Vorteil zuzuweisen. Ein Vorteil, dass dadurch, dass es ihn gibt. Und das findet natürlich in Ländern wie im Irak nicht gerade sehr produktiv statt. Nicht? Also wo der Staat versucht, sich in irgendeiner Art und Weise noch eine Art von Legitimität zuzuweisen. Nun ja. Es gibt eine Form von staatlicher Legitimität, die heute in der arabischen Welt wieder intensiv diskutiert wird und die begründen kann, warum es überhaupt sinnvoll ist, einen solchen Staat zu haben. Das ist jetzt der Gegenbegriff zu Konfessionalismus. Konfessionalismus ist sozusagen der spezifisch religiös interpretierte Begriff sozialer Separation, so wie ich es gerade beschrieben habe. Der Gegenbegriff ist Säkularismus. Merkwürdigerweise stehen die sich tatsächlich gegeneinander gegenüber. Säkularismus bedeutet ja, von der Sache her, die Anerkennung der Tatsache, dass die Bevölkerung eines Nationalstaates in zwei Ordnungen leben darf. Einer religiösen und einer gesellschaftlichen Ordnung. Die beide gleichzeitig präsent sind. Eine Zwillingsordnung, die miteinander aber in Frieden lebt. Oder die Konflikte zumindest, die zwischen Religion und Gesellschaft existieren, durch den Staat mehr oder weniger zivilisiert werden. Sodass ein Religionsakteur nicht mehr auf den anderen schießt. Und diese Entwaffnung der Bevölkerung, die zivile Identität der Bevölkerung, soll eben durch den Staat definiert werden, der damit so etwas wie eine Ordnung, eine moderne Ordnung schafft. Das ist diese klassische Idee der modernen Gesellschaft. Der französische Soziologe Émile Durkheim hat es sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, da hat er immer so schöne Phrasen gehabt. Der sagt zum Beispiel, c'est que l'idée de la société est l'âme de la religion. L'idée de la société est l'âme de la religion. Das heißt, damit baut er die Relation auf zwischen Gesellschaft und Religion. On peut donc dire, en résumé, que presque toutes les grandes institutions sociales sont nées de la religion. Also ohne Religion gibt es keine Gesellschaft und ohne Gesellschaft gibt es keine Religion. Dies anzuerkennen, nicht notwendig ein religiöser Akteur zu sein, das bedeutet Säkularismus. Also sagen, es ist richtig, dass es beide Ordnungen gibt. Und es ist richtig, dass beide Ordnungen sich nicht auf die Füße treten. Und es ist richtig, dass beide Ordnungen unterschiedliche Aufgaben haben. Und es ist richtig, so wie bei Durkheim, dass die Religion die Aufgabe hat, Werte zu definieren. Und es ist richtig, dass die Gesellschaft, allein die Gesellschaft, die Aufgabe hat, die Normen der Gesellschaft zu definieren. Und beides, Werte und Normen, Gesellschaft, Religion, leben mehr oder weniger in einer Ordnung, die als Friedensordnung vom Staat definiert und kontrolliert wird. Das ist die Utopie, die konkrete Utopie, würde Hans Bloch sagen, mit denen sich heute viele Leute in der arabischen Welt auseinandersetzen. Nämlich die Frage, ist diese Harmonie wieder herstellbar zwischen Religion und Gesellschaft? Setzt natürlich voraus, dass sich der große Teil der Bevölkerung, nehmen wir mal Gangster und Verbrecher und andere deviante soziale Gruppen aus, sagen wir zu 95%, damit identifizieren, unter einer solchen Friedensordnung zu leben, namens Staat. Und der Staat muss von Eliten kontrolliert werden oder verwaltet werden, die professionell in der Lage sind, das Gleichgewicht zwischen Religion und Gesellschaft auszutarieren. Also tatsächlich damit nicht sich mit als Partei zu führen, nicht als Partei einer religiösen, nicht als Partei einer bestimmten gesellschaftlichen Perspektive, sondern als Gouvernance für das, was der Staat eigentlich zu sein hat, nämlich als Solidaritätsordnung für die Bevölkerung des Nationalstaates. Säkularismus ist also die Anerkennung der Komplementarität von Religion und Gesellschaft, die Anerkennung der Differenz von beiden Standpunkten, die der Verzicht auf alle Hegemonie, das heißt, ein Religionsakteur wird nicht hingehen und sagen dürfen, ich sage jetzt, was die Normen in der Gesellschaft zu sein haben, aber niemand in der gesellschaftlichen Perspektive darf sagen, was Religion ist. Diese Anerkennung durchzuführen. Was heute jetzt in der arabischen Welt diskutiert wird, vielleicht suboptimistisch im Augenblick, ist die Frage, inwiefern diese säkulare Ordnung islamisch begründbar ist. Denn offensichtlich ist es so, dass ein Säkularismus, diese Ordnung, diese positive moderne Ordnung, nicht allein aus einer kantianischen Perspektive heraus begründbar ist. Denn sonst müssten alle Bevölkerungsangehörigen, die allein die Vernunft einsetzten, um zu begründen, warum es sinnvoll ist, zwischen Religion und Gesellschaft ein harmonisches Verhältnis herbeizuführen, die der Ethik, den moralischen Vorstellungen allein einen Vernunftbegriff zuweisen könnten, alle Philosophie studiert haben. Das heißt, es müssen alle Kantianer sein oder Postkantianer sein, Neukantianer sein. Dann mag das ja gehen. Aber das können wir nicht voraussetzen, sondern wir müssen eine Ordnung voraussetzen, die in einem sozusagen unaufgeklärten Zustand heraus Säkularität begründet. Das heißt, hier kommt die Religion rein ins Spiel, weil die Religion kann nämlich positiv begründen, warum es sinnvoll ist, Religion und Staat, auch Religion und Gesellschaft zu trennen. Und das wird heute in der islamischen Welt sehr intensiv diskutiert und ich will jetzt das an dem Punkt erstmal beenden, weil es für mich wirklich typisch ist. Ich bin für nächste Woche eingeladen nach Istanbul auf eine Konferenz von der Gülen-Bewegung.
Jawohl.
Jawohl, ne? Jetzt machen wir mal Gülen. Ja, so. Jetzt überlegen Sie, was da passiert. Der Gülen ist der Erzfeind von Erdogan. Gülen ist, wenn Sie sich den mal anschauten und seine Schriften lesen würden, sagen würden, Gottes Himmel, ist das ein konservativer Knochen. Also er hat also schlechte Vorstellungen, Familienvorstellungen, die sind jenseits, die könnten in den 50er Jahren unter Adenauer wunderbar fruchtbar Frucht getragen haben. Aber sie haben nichts mit der heutigen modernen Welt zu tun. Und dieser Gülen organisiert jetzt eine Tagung, die heißt Ijma', mit dem türkisch-arabischen Begriff Ijma', und das heißt so etwas Konsens. Der Konsens soll entwickelt werden, worüber? Über das Verhältnis von Religion und Gesellschaft. Und er wirft Erdogan vor, dass Erdogan als Staatspräsident, als Ministerpräsident, diese Trennung nicht durchführt. Dass Erdogan die Trennung zwischen Religion und Gesellschaft verletzt habe. Dass er also kein säkularer Vertreter ist. Sondern was jetzt Gülen will, ist die Rekonstruktion der Trennung von Religion und Gesellschaft. Warum? Um den Islam vor der Gesellschaft zu schützen. Also ein Gegenbild aufzubauen. Nicht die Gesellschaft wird für den Islam geschützt, sondern der Islam wird vor der Gesellschaft geschützt. Und diese Abtrennung ist offensichtlich eine Diskussionswert, weil viele Leute dann sagen, ja gut, wenn diese Trennung islamisch begründbar ist, dann hat das islamische Feld eine so starke Autonomie, dass es eigenständige Werte begründen kann, die Familienordnung begründen kann, Geschlechterrollen definieren kann, Hijab, Kopftuch definieren kann, alles das, was da ist, ohne damit Anspruch auf gesellschaftliche Normen zu erheben. Optimal. Eingeladen sind jetzt bei dieser Konferenz natürlich Gülen-Anhänger, Türken, aber auch der Sheikh al-Azhar, der Großmufti von Tunesien, der Mufti von Libyen, selbst aus Jordanien kommt dann der oberste Richter an nach Istanbul. Das heißt, gerade das alte religiöse Establishment, das über Jahre und Jahrzehnte im Fahrwasser der Qatar-Muslimbruder-Perspektive immer war, die immer die Harmonie von Religion und Gesellschaft irgendwie durch Fusionsprozesse aufzuheben versuchten, die setzen sich von den Muslimbrüdern ab, gehen in diese merkwürdige Gülen-Tradition ein, die nicht unbedingt mit dem Wort Gülen identifiziert werden muss, aber die letztendlich dann rausführt zu sagen, Säkularismus ist das Optimum überhaupt, weil es den Islam am besten schützt vor der Gesellschaft. So wie die Gesellschaft dann auch nicht mehr auf den Islam angewiesen ist. Und das wird jetzt von vielen Würdenträgern, von vielen muslimischen Würdenträgern so positiv definiert, dass zum ersten Mal, was also sicherlich sensationell ist, im Arabischen der Ausdruck möglich wird, Al-Almaniyya al-Islami, das heißt der islamische Säkularismus, als positiver Begriff, als positiver Geltungsanspruch. Und mit diesem Säkularismus soll natürlich auch gleichzeitig Gegensteuer gegeben werden, gegen Konfessionalismus. Weil über Säkularismus die Reintegration der Bevölkerung in einen Gesamtstaat wieder gemacht werden soll, um dann zu verhindern, dass sich dort so etwas wie soziale Nischen entwickeln, in denen dann Separatismus sich breit macht. Sie können sich vorstellen, was jetzt passiert im Augenblick in der arabischen Welt, dass sie eine sehr positive Diskussion in Richtung auf islamischen Säkularismus haben und gleichzeitig die radikale, ultrareligiöse Variante, die sich nun auch aus der Perspektive eines Säkularisten als völlig absurd darstellt, wenn also die Dawla al-Islamiyya, der islamische Staat in Nordsyrien oder im Jemen zu den Waffen greift und dann merkwürdige Normenordnungen dort durchsetzt, die kein Mensch mehr versteht, was sie da eigentlich machen. Dann sieht man wirklich, wie stark das ganze Feld getrennt ist. Und da werden die Eliten vielleicht auch darüber nachdenken, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, einen solchen Säkularismus zu porträtieren, weil, wenn der nicht kommt, die soziale Separation so stark ist, dass dann Gruppen entstehen, wie die ISIS in Syrien oder auch bestimmte Gruppen in Tschetschenien oder wo auch immer sie hinschauen wollen, die einfach intellektuell von den Eliten nicht mehr bewältigbar ist, weil die kein Mensch mehr versteht. Weil sie einfach jenseits der Ordnungsmuster sind, in denen sie da sind. Und insofern haben wir es also heute mit so einem Doppelprozess zu tun. Und was ich als spannend empfinde, ist die Tatsache, dass sich das nicht als arabischer Prozess darstellt, sondern offensichtlich als ein globaler Prozess in Ordnungen, in denen früher starke, zentrierte Republiken existierten, sowohl in der alten Sowjetunion wie eben auch in der arabischen Welt. Und dass das Schicksal dieser alten Republiken offensichtlich eng mit verbunden ist mit dem, was wir heute Revolte und Ähnlichem nennen. Danke. Ja.